Charisma, Charakter, das sind unsere drei Themenblöcke in diesen Tagen. Gestern ging es ja stark um das Thema der Berufung und wir wollen heute Morgen noch so ein bisschen an der Stelle weitermachen und dann so bis etwa kurz vor 12, sodass ihr euch darauf einstellen könnt, werde ich machen. Wenn jemand das in der Zwischenzeit zu lang wird, was ich hier erzähle, dann gehe einfach einen Kaffee holen. Ihr hört nichts. Es gibt eine Möglichkeit. Weißt du, wie die Lösung heißt? Hier vorne gibt es ganz viele freie Plätze. Kommt einfach hier rein. Wir wollten den Kindern die Möglichkeit geben, da hinten zu spielen. Hier drinnen hört ihr das ganz gut. Da hinten gibt es noch ganz viele freie Plätze in der letzten Reihe. Falls jemand da hinten die letzte Reihe noch besetzen möchte, ist problemlos. Ja. Wir haben bewusst gesagt, die Kinder sollen da hinten spielen können und Kinder haben es nun mal an sich, dass sie nicht immer ganz leise sind, aber das ist völlig okay so, denn das ist schöpfungsgemäß. Okay? Also ihr anderen, wenn ihr von hinten nach vorkommen wollt, ist es auch okay. Gestern Abend ging es um Mose, an den möchte ich jetzt nochmal anknüpfen, an seine Berufung und auch den starken Impuls, den seine Mutter in sein Leben hineingelegt hat. Darf ich fragen, wer war gestern Abend nicht da? Nur, dass ich mal kurz die Übersicht habe. Okay, ich will kurz zusammenfassen. Zwei Gedanken hatte ich gestern Abend betont. Das erste, was war der Schlüssel dafür, dass Mose eine geistliche Berufung von Gott hatte, dass in sein Leben etwas hineingelegt worden ist, was später eine total starke Substanz entwickelt hat. Und ich hatte das so ausgeführt, dass die starke Investition seiner Mutter in den ersten frühkindlichen Jahren ein entscheidender Faktor bei Mose gewesen ist, dass sie hineingelegt hat in ihn, was nachher aufgekommen ist, als eine Frucht aufgegangen ist, als eine Frucht, die in seine Berufung hineingeführt hat, dass er nämlich der Leiter des Volkes geworden ist. Und wir haben gelesen in Hebräer 11, 23, dass er durch den Glauben verborgen worden war und dass er durch den Glauben seiner Eltern vorbereitet worden ist für die spätere Berufung, in der er gelebt hat. Er hat eine starke, hochqualifizierte ägyptische Ausbildung erhalten. Er ist ja später der Sohn der Tochter des Pharaos geworden, beziehungsweise sie hat ihn adoptiert und dann ihm auch entsprechend die Ausbildung gegeben. Und dann hat er aber, das sagt uns Hebräer 10, 24, irgendwann die eigene Entscheidung getroffen und gesagt, ich will nicht mehr ein Sohn der Tochter des Pharao heißen, sondern ich will lieber zusammen mit dem Volk Gottes, nämlich mit seinem Volksgenossen geplagt werden und es wird gleich neutestamentlich in Beziehung gesetzt, das hatte ich gestern Abend ausgeführt, das, was er dann gemacht hat, wird gleichgesetzt mit dem, die Schmach Christi oder die Schmach des Christus zu erleiden und das war für ihn ein größerer Reichtum, als die Schätze Ägyptens zu haben. Mit anderen Worten, runtergebrochen, er hat eine geistliche Entscheidung getroffen, sich von dem, was seine Prägung war, die nicht seinem Ursprung entsprach, sich von dem zu distanzieren und einen geistlichen Weg, nämlich den Weg Christi zu gehen, obwohl Christus an der Stelle noch gar nicht geoffenbart worden war. Das war ja Altes Testament. Und diese beiden Punkte waren in der Entwicklung der Berufung von Mose total wichtig. Weitere Faktoren, die wir bei ihm sehen, war die Bereitschaft, die Stimme Gottes zu hören. Er hat ja richtig mit Gott verhandelt, als es um die Frage seiner Berufung ging. Das lesen wir im 2. Mose Kapitel 3. Da können wir sehen, wie er dann Ausreden gesucht hat, dass er diesem Auftrag Gottes, den er genau eigentlich schon in seinem Herzen gespürt hat, dass er den eigentlich nicht wahrnehmen wollte. Aber es war bei ihm eine große Bereitschaft da, auf Gott zu hören. Und diese Bereitschaft hat sich durch sein Leben durchgezogen. Und ich denke, dass Bereitschaft grundsätzlich auch so ein Stichwort für uns ist, wenn wir über unsere Berufung und Berufungsentwicklung nachdenken. Bereitschaft, auf die Stimme Gottes zu hören, aber er war auch bereit, auf Menschen zu hören. Wir kennen diese Begebenheit, wo er mit seinem Schwiegervater in Beratung war. Das war in 2. Mose Kapitel 18, wo sein Schwiegervater gesehen hat, Mose, du bist eigentlich völlig fertig von dem, was du hier tust. Er hat nämlich den ganzen Tag gesessen und sich um alle möglichen Probleme der Leute gekümmert, hat sich alles angehört von A bis Z und Mose war völlig fertig davon. Und sein Schwiegervater hat zu ihm gesagt, du musst eine Leitungsstruktur aufbauen. Du musst Menschen einsetzen, die dir Unterstützung geben. Du kannst das hier nicht alleine machen. Aber er war bereit, es war bei ihm eine Bereitschaft da, auf Gott zu hören, aber es war auch eine Bereitschaft bei ihm da, auf Menschen zu hören. Und ich glaube, diese beiden Faktoren sind wichtig, wenn wir darüber nachdenken, wie wir uns innerlich entwickeln wollen. Auf Gott zu hören und auf Menschen zu hören. Das, was Menschen uns sagen, müssen wir immer wieder innerlich abgleichen mit dem, was Gott uns sagt. Und natürlich auch andersherum, dass wir das so als einen Prozess sehen, der in unserem Leben geschieht. Aber das hilft uns dabei, dass wir uns innerlich in das hinein weiterentwickeln können, wo Gott uns haben möchte. Wichtig ist mir auch noch, an dieser Stelle zu nennen, sein Umgang mit Gott. Ich glaube, dass wir in unserer Berufung nicht wachsen können, wenn wir keinen persönlichen Umgang mit Gott haben, unabhängig von unserer Funktion. Das braucht jeder, egal in welcher Leitungsfunktion oder welcher Aufgabe oder Mitarbeit oder was auch immer er drin ist. Ohne diesen persönlichen Umgang mit Gott werden wir in unserer geistlichen Entwicklung stagnieren. Mose stieg hinauf auf den Berg, um mit Gott in Gemeinschaft zu sein. Die Bibel sagt uns, dass Gott mit Mose von Angesicht zu Angesicht geredet hat. Das wird über keinen anderen gesagt, als nur über Mose, wie er das in der Weise getan hat. Und das war etwas auch ganz Besonderes, was das Leben von Mose ausgezeichnet hat. Und trotzdem war an dieser Stelle bei Mose diese Bitte da, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte in deine Herrlichkeit hineinkommen. 2. Mose 33, Vers 18 können wir das lesen. Das ist, als er auf dem Berg war und in der Begegnung mit Gott war, da war diese Bitte, Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Ich will nicht weiter darauf eingehen. Interessant ist, wenn wir jetzt mal das Ende von den Mosebüchern aufschlagen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr mit mir in euren Bibeln aufschlagt, 5. Mose Kapitel 34. Da wird das Ende von Mose beschrieben. Und da wird der Dienst von Mose noch einmal unter einem anderen Aspekt zusammengefasst, den wir zunächst sonst in seinem Leben gar nicht so entdeckt haben oder wird auch gar nicht so zusammengefasst. Und es stand in 5. Mose 34, Vers 10 bis 12, und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr gekannt hätte von Angesicht zu Angesicht, mit all den Zeichen und Wundern, mit denen der Herr ihn gesandt hatte, sie im Land Ägypten, am Pharao und an all seinen Knechten und seinem ganzen Land zu tun, mit all der starken Macht und mit all dem Großen und dem Furchtbaren, das Mose vor den Augen von ganz Israel getan hat. Das Wort furchtbar hat hier in dem Zusammenhang eine andere Bedeutung, als wir es normalerweise verwenden. Furchtbar ist es im Sinne von, das ist etwas, wo man Respekt und Ehrerbietung vorhaben kann. Mose war also jemand, der bereit war, auf Gott zu hören und der sich in den Dienst eines Propheten hinein entwickelt hat. Das finde ich richtig spannend zu sehen, dass uns das hier am Ende so beschrieben ist. Wir sehen, dass das Charisma, also die Gabe, die Gott Mose gegeben hat, und das ist ja heute Morgen unser Thema, sich entwickelt hat. Er war jemand, der zunächst einmal Gott gar nicht verstanden hat und der gesagt hat, nee, will ich überhaupt gar nicht und ich habe keinen Bock darauf, das zu tun. Aber der hat sich in etwas hineinentwickelt, was Gott in sein Leben hineingepflanzt hat. Durch, und da sage ich jetzt nochmal dieses Statement von Beginn, ich glaube ursächlich durch das, was seine Mutter in sein Leben hineingelegt hat. Und dieser Appell von gestern Abend an die Mütter, nehmt eure Aufgabe ernst, legt in das Leben von neugeborenen Kindern ganz, ganz viel hinein. Ihr habt unwahrscheinlich viele Möglichkeiten damit. Mose wurde aus meiner Sicht ein bisschen hineingeworfen in seinen Dienst. Er hat das fast unfreiwillig getan. Er hat keine so richtige Möglichkeit gehabt, zu sehen, worauf er sich eingelassen hat, was für eine Berufung er da ausfüllen soll. Aber Gott hat ihm das zugetraut und hat gesagt, du sollst der Leiter des Volkes sein, du sollst das Volk in eine gewisse Richtung hineinführen, die ich dir lenken werde und ich werde dir dabei Unterstützung geben. Parallel hat Mose in die Ausbildung eines anderen Menschen investiert, der in seine Berufung hineingewachsen ist. Und das ist der Josua. Der hatte ganz andere Voraussetzungen. Mose hat ja etwas getan, was vorher ja nicht als ein Bild ihm vorgezeichnet worden ist. Wie leitet man jetzt so einen ganzen Laden von vielleicht 2-3 Millionen Leuten, mit denen er da unterwegs gewesen ist? Das waren ja nicht nur so wie in der Kinderstunde auf den Flanellbildern 23 Israeliten, die da mit 3 Ziegen und 5 Schafen durch die Wüste gezogen sind, sondern das war eine richtig, richtig große Gruppe, die da unterwegs war. Wie leite ich das? Heute musst du dafür eine Akademie besuchen, um so etwas zu lernen oder auf der Universität studieren. Nun gut, Mose hat eine ägyptische Ausbildung bekommen, aber kein Learning by Doing. So, bei Josua war das ganz anders. Josua war ja sein Nachfolger, der später dann in diese Berufung hineingekommen ist. Aber wir sehen bei Josua ein ganz anderes Prinzip. Das lief ganz anders da. Er war nämlich der Diener des Mose. Und zwar von Jugend auf. Interessant ist, wenn diese Beschreibung gegeben wird in der Bibel, dass jemand der Diener des Mose war oder der Diener einer anderen Person war, dann war das mit ganz vielen praktischen Aufgaben verbunden. Ich möchte das mal ein bisschen runterbrechen für uns. Ich hoffe, dass ihr das Thema vertragen könnt. Ja? Also zum Beispiel heißt es bei Elisa, dass er Wasser über die Füße von Elia gegossen hat. Nun, was bedeutet denn das? Das verstehen wir heute gar nicht mehr, wenn so etwas in der Bibel steht. Das muss man ein bisschen mehr für uns verständlicher machen. Ich sage es euch ganz einfach. Der hat ihm dabei geholfen, aufs Klo zu gehen. Warum? Die haben ja damals keine Spülklosetts und sowas gehabt, wie wir sie heute haben, wo wir hingehen, ja. Und wenn denn da so ein Prophet mit einem größeren Gewand und so, das ist so wie bei einer Braut, wenn die auf Toilette muss, ja. Die braucht dann auch immer 3 Assistentinnen dabei, ja. Das ist also richtig eine spannende Sache. Das war die Aufgabe, die der Elisa beim Elia gemacht hat. Und so ähnlich war auch der Josua für den Mose unterwegs. Da ist es uns nicht so genau gesagt, aber ich habe jetzt mal hier den Vergleich ein bisschen gezogen. 4. Mose 11, Vers 28 war also, der Josua wird uns da beschrieben als derjenige, der der Diener des Mose von Jugend auf gewesen ist. Das heißt, er hat dem Mose vielleicht die Gesetzestafeln hinterher geschleppt oder er hat ihm geholfen, irgendwelche Dinge zu organisieren. Er hat seinen Laptop getragen und seine E-Mails bearbeitet, so würden wir heute sagen, ja, oder hat ihm die Website gestaltet und hat ihm vielleicht das Mikrofon laut gedreht, damit er dann reden konnte. Nein, Das passt damals natürlich nicht, aber heute wären das so praktische Möglichkeiten, wie man das tun kann. Oder heute würden wir sagen, das ist der Fahrer von jemand, ja? Der bringt den von A nach B. Ich finde das total cool, wenn Leute sagen, du, sag mir Bescheid, wenn du irgendwo hin musst, ich bring dich irgendwo hin, ich fahre dich dahin. Hat mir jemand aus der Gemeinde jetzt gesagt, du musst mich nur anrufen. Habe ich ihm schon eine WhatsApp geschrieben, wann er mich demnächst mal von A nach B bringen soll. Genau das ist das, wie man in etwas hineinwachsen kann, wie man Sachen lernen kann, wie man weitergehen kann. Interessant finde ich Folgendes. Lass uns mal aufschlagen, 2. Mose 24. Da wird uns beschrieben, wie der Mose auf den Berg gegangen ist und wie er dort Gott begegnet ist. Und der Herr sprach zu Mose, 2. Mose 24, Vers 12. Der Herr sprach zu Mose, steig zu mir auf den Berg und sei dort, damit ich dir die steinernen Tafeln, das Gesetz und das Gebot gebe, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte Mose sich mit seinem Diener Josua auf und stieg auf den Berg Gottes. Zu den Ältesten aber sagte er, wartet hier auf uns, bis wir zu euch zurückkehren. Siehe, Aaron und Hur sind ja bei euch. Wer eine Rechtssache hat, trete zu ihnen. Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte die Wolke den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf dem Berg Sinai nieder und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Frage an euch, wo war Josua da? Also, was? Wer ist dafür, dass er dabei war? Einige. Ich glaube auch, dass er dabei gewesen ist. Das wird hier nicht ausdrücklich gesagt, aber es wird auch nicht ausdrücklich gesagt, dass er weggegangen ist. Das bedeutet für mich enorm viel, diese Schriftstelle. Gott hat zu Mose gesagt, komm hier, komm zu mir, ich will mit dir reden. Den Ältesten hat Mose dann gesagt, geht nach Hause, geht ins Lager zurück. Und Josua ist mitgekommen. Und dann wird nicht mehr von Josua berichtet. Aber ich glaube, der war dabei. Und der hat nachher die Gesetzestafeln, wie ich vorhin gesagt habe, mit den Berg runtergeschleppt. Das hat Mose nicht alleine gemacht. Hätte er, glaube ich, gar nicht auch alleine hingekriegt. Ja. Was lernen wir daraus? Josua ist ganz früh in das mit hineingenommen worden und hat gelernt. Er hat von der Berufung des Mose gelernt, hat sein Charisma gesehen, das, was Gott in sein Leben hineingelegt hat, hat mitbekommen, wie Gottes Begegnung stattgefunden hat. In den ersten Jahren meines Dienstes hatte ich jemand zu meiner Seite, der mich auch mit hineingenommen hat, so in Gottes Begegnung. Wir sind gemeinsam zum Gebet und Fasten unterwegs gewesen. Das war richtig, richtig cool. Und ich habe ein bisschen so Josua-Erfahrung gemacht. Und trotzdem war Josua nicht nur derjenige, der ja, diese administrativen Aufgaben machen musste, sondern Josua war selbst bald jemand, der in Aufgaben hineingekommen ist. Wir wissen, dass er sehr früh, schon vor diesem Ganzen, als Heerführer aktiv war. Nämlich Mose war oben auf dem Berg zusammen mit Aaron und Hur. Die haben ihm die Arme gestützt. Und wer hat gekämpft? Das war Josua. Er war unten im Tal. Und er hat früh erfahren, was es bedeutet, unter der Leitung eines anderen in Verantwortung hineinzukommen, gemeinsam das mit ihm zu tun. So hat sich seine Berufung entwickelt. Die Bibel sagt im 4. Mose, dass ein anderer Geist in ihm war. Und ich beziehe das auf den Heiligen Geist. Und das bezieht sich hier im 4. Mose auf Josua und auf Kaleb. Die beiden waren ja unterwegs und haben geguckt nach dem, wo das Volk hineingehen sollte, nach dem verheißenen Land. Und sie haben gesagt, liebes Volk, wir schaffen das. Die anderen 10 Kundschafter haben gesagt, wir schaffen das nicht. Wir haben so viele Herausforderungen, da sind solche großen Riesen drin. Aber Josua und Kaleb, sie haben gesagt, wir schaffen das, wir kommen da rein. Wir werden sie fressen wie Brot, sagt die Luther-Übersetzung an der Stelle. Unser Frühstück werden sie sein. Komm, lass uns das tun. Josua war erfüllt vom Geist der Weisheit, heißt es in 5. Mose 34. Er war ein echter Charismatiker. Er hat diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht. Es waren nicht nur die Ausbildungsdinge, die er erlebt hat, sondern es war diese Erfahrung mit dem Geist Gottes, die ihn weitergebracht hat in seiner Berufung, die ihn vorangebracht hat. Und er wurde zu einem Ermutiger für das Volk, weil er selbst ermutigt war. Das Volk hat, Josua Kapitel 1, Vers 16, sie haben auf ihn gehört. Er hat also als, darf ich das mal so modern sagen, als Ansager funktioniert. Ja, er hat etwas gesagt, er hat es von Gott gehört und die Leute sind ihm gefolgt und haben diese Autorität gespürt, die Josua in seinem Leben entwickelt hat. Wie hat das angefangen? Weil er angefangen hat, Klo zu putzen. Also ihr habt eine gute Entscheidung getroffen, Mädels, heute, indem ihr gesagt habt, wie die Hände gerade eben hochgehen, das hättet ihr sehen sollen, ohne jegliche Verzögerung. Ne? Das ist richtig gut. Das ist eine gute Voraussetzung dafür, dass diese Entwicklung, die bei Mose auch gewesen ist, weitergeht. Ich fange an zu dienen und ich komme in meine Berufung hinein, was Gott mir gegeben hat. Und dann diesen Vers, den solltet ihr euch über eure Haustür hängen, wenn ihr zu Friedhelm und Anita nach Hause geht, da hängt es an der Haustür, Josua 24, Vers 15. Ich habe es gerade letzte Woche auf einer Holztafel neu geschenkt bekommen, in so einem altmodischen Stil, die hängen wir uns nicht hin. Also falls jemand diese Holztafel haben möchte, so richtig schön alter Stil, kann er sie gerne bei mir anfordern, dann schenken wir sie euch gerne weiter. Was hat Josua gemacht? Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist ein Vers, den jeder von uns auswendig kennen sollte und auswendig zitieren können sollte. Er hat sich in seiner Berufung weiterentwickelt und das soll auch in unserer Gemeinde geschehen. Gemeinde ist ein Ort, in dem wir Berufung entwickeln können. Wir gehen ein bisschen weiter, wenn wir heute Morgen zum Thema Charisma kommen. Zu dem, was Gott an Gaben in unser Leben hineingelegt hat. Bist du ein Naturtalent? Bist du ein Begabter? Bist du ein Charismatiker? Das sind ja so Begriffe, die immer wieder durch unsere Gemeinschaft kreisen und sich hin und her bewegen. Und wir wollen da ein bisschen hineinschauen, auch was die Bibel konkret dazu sagt, weil da oft Dinge durcheinander geworfen werden. Und ich will versuchen, das so ein bisschen auch in eine Übersicht hineinzustellen. Gott will Unterschiedlichkeit. Das ist mir ganz wichtig, dass bei allem, was wir jetzt besprechen, wir uns das immer vor Augen halten. Gott ist kein Gott, der irgendwie uniform ist, sondern er will Unterschiedlichkeit und er liebt Unterschiedlichkeit. Woran erkennen wir das? Ganz einfach, wir müssen nur durch unseren Garten gehen und dann irgendwo in andere Länder gehen und dann zu schauen, wie viele Blumen, wie viele Tierarten Gott geschaffen hat. Gott liebt das, Gott liebt Tiere, Menschen mit einem ganz unterschiedlichen Charakter, mit unterschiedlichen Rassen, mit unterschiedlichen Kulturen. Und ganz wichtig als Voraussetzung für uns alle, das solltet ihr euch auch ganz dick unterstreichen, vergleiche nicht. Denn vergleichen ist etwas, was uns immer in eine negative Position hineinbringt. Ich würde sogar sagen, vergleichen ist Sünde. Darf man das so krass sagen? Ich meine das vielleicht nicht ganz so wörtlich, wie ich das jetzt heute Morgen hier sage, aber ich glaube das wirklich. Weil das bedeutet nämlich, du akzeptierst nicht das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, sondern du sagst, ich will kein Affe sein, sondern ich will lieber eine Schnecke sein. Ja? Es ist völlig blöd, so etwas miteinander zu vergleichen. Tiere sind mit ganz unterschiedlicher Intention von Gott geschaffen. Ja? Und ein Affe, der kann in die Bäume raufklettern. Eine Schnecke schafft das eben nicht so doll. Ja? Oder vergleich einen Affe mit einem Krokodil oder mit einem Elefanten oder was auch immer. Es ist eigentlich Käse, so etwas zu tun. Und ja, ich würde sagen, es ist Sünde, weil wir akzeptieren nicht das, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Und bitte jetzt kommt nicht nachher zu mir und hammert auf mich ein und sagt, hey, jetzt hast du hier noch wieder uns eine neue Sünde auf unseren Sündenkatalog gelegt. Das meine ich jetzt auch wiederum nicht so. Ne? Jeder soll dienen, das haben wir in den letzten Gottesdiensten sehr stark betont, mit der Gabe, die Gott in sein Leben hineingelegt hat. Mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat, 1. Petrus 4, Vers 10 und Vers 11. Er soll es tun in dem, was Gott in sein Leben hineingelegt hat. Und hier möchte ich heute Morgen unterscheiden, wie hat Gott dann Dinge in unser Leben hineingelegt. Ganz viel, und auch das hatte ich in den letzten Gottesdiensten schon erwähnt, ist in unserer Persönlichkeit zu finden. Das, was Gott in unsere Persönlichkeit hineingelegt hat, was schöpfungsgemäß hineingelegt ist, was anlagengemäß hineingelegt ist und was die Individualität eines einzelnen Menschen beschreibt bezüglich seiner Eigenschaften, seinem Äußeren, seinen psychischen Eigenschaften und seinem Temperament, was an Persönlichkeitseigenschaften in sein Leben hineingelegt worden ist. Ich glaube, dass das, wenn wir über Gaben in der Gemeinde und in der Gesellschaft nachdenken, dann ist das Erste, was wir nennen müssen, dass Gott durch Persönlichkeit total viel in unsere menschliche Gemeinschaft hineingelegt hat. Die Persönlichkeit beschreiben wir durch die Stärken, die rüberkommen. Und die Persönlichkeit beschreiben wir auch durch die Schwächen. Aber wir machen es nicht allein daran fest, sondern wir nehmen eine Persönlichkeit, wie sie von Gott gegeben ist. Obwohl das Äußere sehr ähnlich ist und doch auch oft sehr vergleichbar ist. Wir haben Zwillinge hier in unserer Gemeinde, die Leonie und die Melissa. Die sind Zwillinge, aber obwohl sie sich sehr ähnlich sehen und du immer überlegen musst, wer steht denn jetzt gerade vor mir, trotzdem sind es zwei individuelle, verschiedene Persönlichkeiten und das kann die Mama am besten beschreiben und sagen, ja, die sind unterschiedliche Persönlichkeiten. So, jetzt stellt euch doch mal vor, der Ruben und ich, ja, so, wir stehen jetzt nebeneinander, wir sehen schon mal unterschiedlich aus. Er mit schwarzen Haaren, ich mit ehemals blonden Haaren. Ja? So, er hat eine Persönlichkeit und ich habe eine Persönlichkeit. Und jetzt tauschen wir die mal aus. Ich kriege seine Persönlichkeit und sie zu meinem Äußeren und er bekommt meine und dann leben wir mal so weiter. Das wird total irritieren. Bei uns ist das vielleicht noch, wäre das noch verkraftbar, ja? Aber wenn wir jetzt so vielleicht so ein richtig flippiges Mädchen hätten hier in der Gemeinde, ich nenne jetzt keine Namen, ja? Und ich würde diese Persönlichkeit übernehmen, funktioniert irgendwie nicht. Das geht nicht. So, die eine Person beschreibt sich nicht nur durch das Äußere, sondern ganz stark auch durch die Persönlichkeit. Und ich glaube, dass Persönlichkeit ein richtig, richtig gutes Geschenk von Gott ist, was in unsere Gemeinschaft, in unsere menschliche Gemeinschaft, und da möchte ich jetzt nicht nur die Gemeinde nennen, hineingelegt worden ist. Im Zweiten hatte ich auch im letzten Gottesdienst schon die natürlichen Fähigkeiten und Begabungen genannt. Die sind nicht unbedingt in der Persönlichkeit drinne. Die kann jemand lernen und bekommen in seinem Leben. Und sie sind oft auch Teil dann der Persönlichkeit, weil wir jemanden so wahrnehmen mit seinen Gaben, die er hat. Aber es geht aus meiner Sicht noch weit, weit über den Punkt der Persönlichkeit hinaus. Natürliche Fähigkeiten und Begabungen haben wir in unterschiedlicher Art und Weise. Umgang mit Menschen kann so eine Begabung sein. Jemand, der wirklich total gut mit Menschen umgehen kann. Umgang mit Materialien, musikalische Begabung, künstlerische Gaben, Schauspiel, Sport, Kreativität, gestalterische Fähigkeiten, Architektur, Bauen, technisches Verständnis, technische Fähigkeiten, intellektuelle Fähigkeiten sind ganz unterschiedlich begabt und vergeben. Und auch da an der Stelle, vergleiche nicht. Du musst nicht das können, was jemand anders kann. Ich möchte das gar nicht jetzt weiter ausführen. Ich möchte das nur der Vollständigkeit halber nehmen. Jetzt ist mir aber ganz wichtig für die Gemeinde. Oft setzen wir Menschen in der Gemeinde gemäß ihrer natürlichen Fähigkeiten ein. Und das liegt ja auch an der Hand, ja? Und Menschen sollen auch gemäß ihrer natürlichen Fähigkeiten eingesetzt werden. Aber für Menschen, die gut mit Geld umgehen können, ist es echt frustrierend, wenn sie immer automatisch zum Kassierer der Gemeinde gemacht werden, ja? Oder irgendetwas anderes in diese Richtung. Wir müssen schauen, dass wir nicht nur auf die natürlichen Fähigkeiten schauen, was kann jemand, sondern wir müssen schauen, was entspricht der Persönlichkeit, was entspricht auch gerade im Moment der Berufung, der Entwicklung, in der sich gerade jemand befindet. Was soll jemand tun, wie soll er dienen, wie soll er mit seinen Gaben unterwegs sein? Denn wenn wir immer nur nicht nach den natürlichen Fähigkeiten gehen, dann kommen wir sehr schnell in Schemen rein und dann werden auch Positionen besetzt. Ja, derjenige kann das ja gut, ist ja besetzt, ist alles klar. Ja. Wir müssen den geistlichen Aspekt damit ganz stark hineinnehmen. Und da komme ich jetzt zu dem nächsten Teil, nämlich die geistlichen Gaben und Fähigkeiten. Und das möchte ich mal unter dem Begriff Charismen hier besonders hervorheben und komme gleich noch ein bisschen darauf zurück. Charisma und Charismen, das will ich gleich noch ein bisschen genauer auseinandernehmen. Ich gehe erstmal weiter. Ich glaube, dass im Vierten es dann dazu kommt, dass jemand eine echte Lebensberufung bekommt, wenn wir nicht nur die natürlichen Fähigkeiten und die Charismen sehen, sondern wenn es weitergeht, wenn es sich mit dem Leben eines Menschen verbindet. Wir haben vorhin gesehen, dass Mose als ein Prophet bezeichnet worden ist, und zwar am Ende seines Dienstes. Ich glaube, dass Mose auch solche Phasen durchlaufen ist, wo er zu dem geworden ist, was Gott in sein Leben nämlich als ursprüngliche Absicht hineingelegt hat. Du sollst dieses Volk prophetisch führen. Und das ist etwas, was man nicht nur aufgrund der Persönlichkeit tun kann, das nicht nur aufgrund der natürlichen Fähigkeiten, sondern da müssen die geistlichen Gaben, das Charisma Gottes muss mit dazukommen, sodass es zu einer Lebensberufung wird. Es gibt viele Menschen, bei denen ich sagen kann, ja, das ist ihre Lebensberufung, die ich in ihrem Leben sehe. Und hier denke ich jetzt nicht mal nur an Menschen aus der geistlichen Szene, sondern ich sehe das auch im Bereich des ganz normalen Lebens, wenn ich an Politiker denke, an Leiter denke, an Menschen, die Unternehmer sind, denke, dann sehe ich, da gibt es Lebensberufungen drin. Ich war jetzt unlängst zusammen mit einem Leiter aus dem Hause des Schuhfabrikanten Deichmann. Ja? Die Familie Deichmann ist ja auch eine gläubige Familie hier aus der Gegend. Ich glaube, dass eine der Lebensberufungen von dem Heinz Horst Deichmann, hieß er, glaube ich, war, dieses Unternehmen aufzubauen. Und er hat Segen von Gott darin erlebt. Ja? Es ist eine Lebensberufung, Unternehmer zu sein. Unser Vermieter ist auch eine gläubige Familie, über mehrere Generationen eine Unternehmerfamilie, macht Werkzeugbau, macht das erfolgreich, entwickelt sich weiter. Ich glaube, dass das eine Lebensberufung von Gott ist, sowas zu tun. Also nicht nur im natürlichen Bereich, sondern eine Berufung, die sich mit dem Leben verbindet, wo richtig etwas sichtbar und wirksam wird. Wenn wir von 1. Petrus 4, Vers 10 und 11 ausgehen, dann sagt uns das Wort Gottes da, dass wir die bunte Palette, die Verschiedenartigkeit der Gnade Gottes im Leben von Menschen sehen können. Ich möchte das nochmal vorlesen, damit wir das in unseren Ohren haben, diesen Vers. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. An dieser Stelle steht im Griechischen ein Wort, das man wiedergeben könnte mit die bunte Palette der Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede es er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue es aus der Kraft Gottes, die Gott gibt, die er darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird. Ich glaube, dass das in der Gemeinde unsere Aufgabe ist, zu dienen in den Gaben Gottes. Und zwar in all diesen Bereichen hier, da sollen wir drinnen dienen. Nicht nur im geistlichen Bereich, nicht nur im natürlichen Bereich, sondern in allem. Und ich möchte dich ermutigen, auch in diesen Tagen da ein bisschen drüber nachzudenken. Was zeichnet deine Persönlichkeit aus? Was liegt an Stärken in deiner Persönlichkeit? Wenn du zum Beispiel eine ruhige Persönlichkeit bist, ja, dann nimm diese Aufgabe wahr, auf andere einen Einfluss zu nehmen, der sie ruhig macht, der sie in eine innere Ruhe hineinführt. Wenn du natürliche, starke Fähigkeiten hast in natürlichen Bereichen, setz sie ein, aber fokussiere dich nicht darauf, sondern schau auch, dass du in diesem Bereich der Charismen, der Gaben Gottes wächst und weitergehen kannst. Dieses Wort Gabe, was wir im Deutschen benutzen, finden wir in der Bibel in ganz unterschiedlicher Weise gebraucht. Ich möchte das einmal als Überschrift nehmen, diese bunte Palette der Gaben Gottes. Wie werden sie uns in der Schrift bezeichnet? Die Bibel spricht einmal davon, dass Menschen Gaben sein können. Im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 8 und 11 wird von diesen Gaben geredet. Menschen sind Gaben und da benutzt sie das Wort Doma. Du bist eine Doma, eine Gabe Gottes an unsere Gemeinde. Das darfst du für dich selbst in Anspruch nehmen. Gott hat dich als eine Gabe gegeben. Viele wissen das gar nicht, dass die Bibel so diesen Begriff auch auf Menschen verwendet. Dann benutzt die Bibel den Begriff Dorea. Davon kommt der Name Dorothea, glaube ich, irgendwo ist da mit drin. Was heißt das? Dorea heißt nichts anderes als Gabe Gottes. Dorea, dieser Begriff ist in Apostelgeschichte 2, Vers 38 verwendet. Da spricht es von dieser Gabe Gottes, die er uns gegeben hat. Das ist der Heilige Geist, der uns gegeben ist. Das nächste Wort, was in Jakobus 1, Vers 17 verwendet wird, das kennen wir alle ganz gut. Das ist das Wort Dosis. Du bekommst eine Dosis der Gnade Gottes. Das ist seine Gabe, die er dir gibt. Und dann wird in der Bibel das Wort Charis gegeben im Sinne von Gabe der Gnade. Interessanterweise wird dieser Begriff im Sinne einer Liebesgabe oder auch einer finanziellen Gabe verwendet. Paulus fordert die Korinther auf und sagt, kommt, lasst mal ein paar Euro zu mir rüberwachsen, ja, gebt mir mal wieder eine Charis, eine Liebesgabe. Er ist da sehr direkt drinne und spricht über diese Zuwendung, die er bekommen hat. Und ein weiteres Wort, das kennt ihr vielleicht auch, da gibt es auch Namen, die in diese Richtung gehen. Eulogia ist auch noch ein Begriff, der im Griechischen verwendet wird für den Begriff Gabe. So, das sind ganz unterschiedliche Gaben, die uns gegeben sind von Gott. Wir wollen jetzt uns noch mal genauer mit diesem Begriff Charisma oder Charisma, das wird ja unterschiedlich verwendet, genauer beschäftigen, denn auch das spaltet sich noch ein bisschen in der Bibel auf. Und wir sehen jetzt, dass ich nicht nur das Wort Charis hier nehme, sondern Charisma, also da kommt noch eine Silbe dazu, oder auch manchmal benutzt man das noch in der Pluralform, nämlich mit dem Begriff ta dahinter, Charismata, bedeutet eigentlich nichts anderes als gegebene Gnade, ein gegebenes Geschenk. Das ma steht im Griechischen dafür, ich will jetzt keinen Griechischunterricht mit euch hier machen, aber nur, dass ihr das mal ein bisschen nachvollziehen könnt. Gegebene Gnade, ein Geschenk, was Gott in unser Leben hineingegeben hat. Und da spricht die Bibel auch über ganz verschiedene Gaben. Zum Beispiel alle, die verheiratet sind, denen schreibt die Bibel in 1. Korinther 7, Vers 7 ein privates, ein eigenes Charisma zu, nämlich das Charisma oder die Gabe der Ehe. Also das ist dein ganz privates Charisma, was du von Gott bekommen hast. Und sie spricht darüber, dass das Charisma Gottes, die Gnadengabe Gottes, das ewige Leben ist. Die Gabe Gottes, Römer 6, Vers 23, ist das ewige Leben in Christus Jesus. Also hier geht es nicht um irgendein privates Charisma, sondern ein Charisma, das wir von Gott bekommen haben. Und die Bibel spricht darüber, dass es Charismen des Geistes gibt. Also Gaben des Heiligen Geistes, die Gott uns als seine Geschenke gegeben hat. Was ist dein privates Charisma? Es gibt Leute, die haben das Charisma zum Beispiel der Ehe. Aber es gibt auch Leute, die das Charisma der Ehelosigkeit haben. Es gibt noch weitere in dieser Übersicht. Ich möchte das aber mal bei diesem belassen, um euch nicht den Kopf damit zu verwirren. Aber nur, dass ihr mal so übersichtsmäßig ein bisschen eine Idee davon habt, wovon die Bibel dabei spricht. Und im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, werden diese Charismen, diese Gaben des Heiligen Geistes, werden sie uns beschrieben und wir können darüber lernen, was die Bibel darüber sagt. Und sie sagt das in einer dreifachen Art und Weise. Sie bezeichnet die Charismen als Gnadengaben. Das ist ein wichtiger Punkt. Sie bezeichnet sie als Kraftwirkungen. Und sie bezeichnet sie noch als Dienste. So, daraus lernen wir, dass es eine Entwicklung auch darin gibt, in diesen Diensten, die uns Gott gegeben hat. Er möchte, dass Kraftwirkung geschehen, er möchte, dass Dienste geschehen, er möchte, dass Gnadengaben geschehen. Und wenn ihr 1. Korinther 12 aufblättert, dann könnt ihr darin sehen, wie Gott das Wort der Weisheit gibt, das Wort der Erkenntnis, wie er Unterscheidung der Geister gibt, wie er Glauben gibt, wie er Krankenheilung gibt, Wunderkräfte, Reden in Sprachen, Auslegung der Sprachenrede, Weissagung. Das sind Beschreibungen, die uns in 1. Korinther 12 gegeben sind, die aber nicht eine abschließende Beschreibung sind von all dem, was da vorkommen kann, sondern es ist eigentlich wie so eine Überschrift. Und Gott sagt zu uns als Gemeinde, Leute, achtet darauf, dass das Charisma Gottes in eurer Gemeinde wirksam ist, in der CGV, dass Kraftwirkung Gottes da sind. Und wenn wir unterwegs sind miteinander, wenn wir miteinander beten, dann wollen wir, dass die Kraft Gottes, des Heiligen Geistes in unserer Mitte da ist. Ich habe das gestern Abend so stark empfunden und einige haben mir das auch bestätigt, wie allein dadurch, dass wir im Lobpreis gewesen sind, Gottes Kraft da war. Das ist nicht etwas, was wir machen können und auch nicht, was an zwei Schlagzeugen liegt, ja, sondern was einfach an dem Heiligen Geist liegt, der in unsere Mitte hineinkommt und der in unserer Mitte wirksam wird. Liebe Leute, ich wünsche mir, dass ihr alle echte Charismatiker seid. Manche finden diesen Begriff ja nicht so toll, ja, aber in dem Sinne, dass du sagst, ja, ich habe mein privates Charisma, ja, bin ich Charismatiker, ja? Und eigentlich alle, die die Gnade Gottes in ihrem Leben aufgenommen haben, sind Charismatiker. Aber ich wünsche mir noch viel mehr, dass ihr Charismatiker des Geistes seid, unterwegs in der Kraft des Heiligen Geistes, dass alle in Sprachen beten, dass alle darum streben, es auszulegen, dass wir Weissagung, Bilder, Prophetien, alles Mögliche haben und dass diese Dinge sich in unserer Gemeinde und in unserem Leben entwickeln. In der letzten Viertelstunde heute Morgen möchte ich mit euch noch etwas anschauen, was die Entwicklung eines Charismatikers oder eines berufenen Menschen uns vor Augen malt. Und ich darf die Esther jetzt mal bitten, dass du die Folie mit der Tabelle, ah, der Timo, entschuldige, jetzt habe ich hier charismatisch gedacht, du sitzt da, liebe Esther, dass du diese Excel-Tabelle da mal an die Wand schmeißt, die ist überschrieben mit weiter Sepp, Berufung und Charisma. Ich möchte über den Sepp mit euch reden. Kennt ihr den Sepp? Kannst du es mal ein bisschen breiter machen oben, dass man nicht die ganze Seite sieht, sondern nur ein Teil? Und ich mache das jetzt mal hier ein bisschen drüber. Geht das, Timo? Ansonsten, es müsste eigentlich gehen. Machst es sonst irgendwie, du kriegst das schon hin. Wer ist der Sepp? Habt ihr den vom Sepp gehört? Sepp Meier, ja. Sepp ist die Kurzform im Bayerischen, Jomei, von Josef, ja. Wer ist denn der Josef? Er wurde von den Aposteln Barnabas genannt. Könnt ihr jetzt mal alle bitte eure Bibeln aufblättern? Jetzt brauchen wir alle Bibeln. Und wenn du keine dabei hast, setz dich neben jemand, der eine hat, denn wir müssen ein bisschen gucken. Könnt auch gerne in eure Handys reinschauen. Der Sepp, wo kam er her? Oh, es ist gar nichts mehr zu sehen hier. Okay, Timo kriegt das hin. Ich hätte das besser vorbereiten sollen, entschuldigt bitte. Apostelgeschichte 4. 36 geht's los. Das war die erste Bibelstelle, die da. Ah, wir können. Dann lass es so, bevor du jetzt da lange rummachst. Könnt ihr das noch bis zur dritten Reihe sehen? Ihr könnt es nachher noch von mir bekommen. Die Kleingruppenleiter haben das alle gekriegt. Deshalb, was war er für einer? Er kam aus Zypern. Lesen wir Apostelgeschichte 4, 36. Und bitte lest das jetzt mal so ein bisschen nebenbei. Er kam aus Zypern und war von seiner Herkunft ein Levit. Oh, du hast eine gute Idee, du hast das gleich fotografiert. Genau, so macht man das heute. Braucht man gar kein Papier mehr ausdrucken, ne? Er wurde von den Aposteln Sohn des Trostes genannt, nämlich Barnabas. was darauf hindeutet, dass der Sepp eine schwierige Phase eventuell vor seiner Bekehrung durchlaufen hat. Vielleicht hat er besonderen Trost bekommen. Und er wird hier ganz besonders genannt in Apostelgeschichte 4, 36 und 37, nämlich er wird als jemand erwähnt, der seinen Acker verkauft hat. Das wird eigentlich sonst, wenn wir in die Apostelgeschichte hineinschauen, außer von Hananias und Sapphira, die das verkehrt gemacht haben, von keinem anderen eigentlich so gesagt, dass er das getan hat. Ist die Frage, warum er da so besonders hervorgehoben worden ist? Ich denke, die Bibel will hiermit seine Integrität beschreiben, dass er jemand war, der nicht nur nette Worte gemacht hat, sondern der wirklich vorangegangen ist, sich investiert hat und der Vorbild gewesen ist. Wie wird dieser Barnabas uns beschrieben? Apostelgeschichte Kapitel 9 finden wir die nächste Beschreibung von ihm, 26 bis 27 oder 26, mir fehlt auch die Brille hier. Alle hatten Probleme damit, als der Saulus sich bekehrt hat, dass sie den in die Gemeinde aufgenommen haben. Er versuchte, sich den Jüngern anzuschließen, heißt es hier, aber die haben sich vor ihm gefürchtet und haben erstmal gesagt, nee, mit dir wollen wir nichts zu tun haben, denn sie glaubten nicht, dass seine Bekehrung wirklich echt gewesen ist. Aber hier braucht es den Barnabas, der dieser Sohn des Trostes war, der gesagt hat, ich vertraue dem Mann und ich gehe dahin und ich binde den hier in die Gemeinde ein. Ich glaube, dass er eine richtige Gabe, dass er an dieser Stelle echt vom Heiligen Geist gesalbt war, diese Aufgabe zu tun, Menschen zu integrieren. Also Barnabas war so ein Welcome-Team für schwierige Leute. Und ich glaube, dass wir so Welcome-People brauchen für schwierige Leute. Leute, die dieses Charisma, diese Gnadengabe haben, diese Weisheit haben, Menschen so zu integrieren. Apostelgeschichte Kapitel 11 sehen wir weiter, wie sich der Barnabas entwickelt hat. Die haben nämlich gedacht, okay, wir senden ihn mal nach Antiochien. Denn was war in Antiochien passiert? Apostelgeschichte 11 ab Vers 19. Durch Zyprioten, also Leute von der Insel Zypern, war in Antiochien eine Gemeinde entstanden. Und da haben sie von Jerusalem aus den Barnabas hingeschickt und gesagt, Barnabas, du kennst dich doch mit Zypern, Zyprioten oder Leute von Zypern aus, geh mal hin, diene deinen Landsleuten und guck mal, ob da alles richtig läuft in Antiochien, wo die Gemeinde das erste Mal als Christen bezeichnet worden ist, wo man ihnen diesen Titel gegeben hat. Er nimmt Vers 23, Apostelgeschichte 11, 23, mit Freudenanteil, was da in Apostelgeschichte 11 passiert ist in Antiochien. Er wird uns in Apostelgeschichte 11, 24 als ein guter Mann bezeichnet, also jemand, der es richtig drauf hatte, voll gut. Und was wird von ihm gesagt? Er war auch ein Charismatiker. Er war voll Heiligen Geistes und voll Glaubens. Der Dienst in der Apostelgeschichte geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes. Und was hat er dort in Antiochien getan? Er ist den Leuten nachgegangen und sogar dem Saulus, dem späteren Paulus, Vers 24, ist er nachgegangen, hat sich gekümmert und er bringt den Paulus, den Saulus damals noch zu dem Zeitpunkt, nach Antiochien und führt ihn quasi in seinen Dienst hinein. So, jetzt müssen wir im Hinterkopf behalten, was war denn später? Wer hatte später den stärkeren Dienst, die größere Berufung? Das war der Paulus, eindeutig. Ja. Von Barnabas lesen wir überhaupt gar nicht so viel. Aber was wäre der Paulus geworden, ohne dass der Barnabas da gewesen wäre? Ich glaube, der hätte nicht diese Entwicklung gemacht. Gut, vielleicht auf anderem Weg. Aber wie wichtig war, dass der Barnabas da war, obwohl letztendlich er nicht die stärkere Persönlichkeit war, aber doch, dass er mit seinen Gaben eben dieses Welcome-Team für schwierige Leute, jemand in der Kraft des Heiligen Geistes, mit seinem Charisma hat er gedient und hat sich seine Berufung entwickelt. Und er führt die Gemeinde von Antiochien weiter. Wir können vermuten, dass er mindestens ein Jahr da gewesen ist, gemäß Apostelgeschichte 11,26, und dass er sein Hirtenherz hineingelegt hat in diese Gemeinde. Blättern wir mal bitte weiter auf die nächste Seite und schauen, wie sich es dann da weiterentwickelt hat bei ihm. Wir wissen dann, dass in Jerusalem es zu einer Krise kam. Die hatten nämlich Hungersnot in Jerusalem, und in Antiochien haben sie dann gesagt, okay, wir schicken mal ein paar Euro nach Jerusalem. Und wen haben sie da geschickt? Wieder den Barnabas, weil er sich eine Reputation erworben hatte, und die Tochtergemeinde gibt der Muttergemeinde Unterstützung. Das finde ich auch krass, dass nämlich die Tochter sich darüber hinaus entwickelt hat und quasi die Mutter überholt hat. Und was hat er dann auf dem Rückweg gemacht? Er hat Johannes Markus, Apostelgeschichte 12, 25, mit nach Antiochien gebracht. Und jetzt müssen wir wissen, dass das genauso war wie in der Gemeinde in Velbert. Die waren nämlich verwandtschaftlich miteinander verbunden. Der Johannes Markus, das war nämlich, wer, wisst ihr das? Der Neffe vom Barnabas, ja? Also der war quasi, war es der Neffe oder jetzt muss ich nochmal genau gucken. Es war der Neffe, ja, der wird er war der Vetter des Barnabas. Kolosser 4, Vers 12 wird uns das nochmal genauer gesagt, ja. Also da waren, egal jetzt, ob Vetter oder Neffe, sie waren verwandt. Genau, die hatten was miteinander. Okay? Er nimmt ihn also mit. Oh, wunderbar, Timo. Applaus! Jetzt könnt ihr das alle fotografieren. Er macht gleich die vier Seiten nochmal nacheinander. Das ist für die Kleingruppe auch nachher ganz interessant, dass ihr es nochmal anschauen könnt. Was geschah derzeit in Antiochien? Also die Arbeit wurde da, hat sich weiterentwickelt. Und in der Gemeinde in Antiochien, Apostelgeschichte Kapitel 13, waren sie zum Gebet und zum Fasten zusammen. Und da hat sich der Barnabas eigentlich aus dieser eher unterstützenden Rolle zu einem Propheten und Lehrer hin entwickelt. Und auch er war jemand, der berufen wurde vom Heiligen Geist. Und er wurde, Apostelgeschichte 13, Vers 3, gemeinsam mit Paulus, dem jetzigen Paulus, dem ehemaligen Saulus, wurde er gesandt. Und jetzt ist es sehr interessant, was passiert. Jetzt übernimmt der Paulus die Führung. Barnabas tritt zurück ins zweite Glied. Und wenn wir jetzt die folgenden Kapitel sehen, sehen wir, wie Barnabas die untergeordnete Rolle spielt und wie Paulus die Führungsrolle hat, mit einer Ausnahme. Auf die kommen wir dann gleich nochmal zurück. Sie sind also weitergezogen, sie sind nach Zypern in einem ersten Schritt gegangen. Wir erinnern uns, Barnabas kam aus Zypern, und ich glaube, dass Gott hier nochmal auch an das Alte angeknüpft hat und die Aspekte wieder aufgegriffen hat. Sie wurden dort mit Zauberei und Dämonie konfrontiert. Und wir sehen dann, wenn du jetzt mal ein bisschen weiter hoch das Ganze scrollst, wie sich die Geschichte weiterentwickelt hat. In Apostelgeschichte 14 haben sie den beiden dann menschliche Ehre gegeben. Und hier ist es interessant, dass jetzt muss ich die Stelle gerade mal finden, und da brauche ich jetzt unbedingt wieder mal. Stelle. Sonst finde ich sie nicht. Genau, Apostelgeschichte 14, Vers 12. Sie nannten den Barnabas Zeus und den Paulus Hermes. Wer kennt sich ein bisschen in der griechischen Göttermythologie aus? Habt ihr in der Schule gelernt, ja? Zeus ist irgendein griechischer Gott, ja? Und Hermes, Paketdienst, kennen wir alle, ist der griechische Götterbote. Interessant, ja? Also, sie haben Barnabas noch als den mit mehr Erfahrung wahrgenommen, da. Und Paulus, da war nur der kleine Hermes, ja? Und so, die haben dem dann widerstanden und gesagt, nee, das wollen wir jetzt überhaupt nicht haben. Aber letztendlich sehen wir dann, wie quasi Paulus die Führung übernommen hat und wie sie diesen Dienst weitergeführt haben und Paulus in seine Berufung hineingekommen war. Eine Aufgabe von Barnabas war, Paulus wirklich in seinen Dienst hineinzubringen. Scroll noch mal ein bisschen hoch. Sie sind dann nach Antiochien zurückgekehrt und die Geschichte hat dann noch so eine richtig starke Verwandtschaftskrise mit drin. Ich denke, dass das auch eine Rolle mitgespielt hat. Als sie nach Antiochien zurückgekehrt sind, sehen wir nochmal ganz besonders jetzt auf die Rolle von Johannes Markus. Apostelgeschichte 12, Vers 25, da haben sie ihn mitgenommen, nämlich von Jerusalem aus und sie nahmen Johannes Markus von Jerusalem aus mit nach Antiochien und dann Apostelgeschichte 13, Vers 13, der geht also, wird also mit ihnen gemeinsam ausgesendet, so in einer, möchte ich mal sagen, Josua-Diener-Funktion. Aber dem wird das dann zu heiß, Apostelgeschichte 13, 13. Johannes aber sonderte sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Also nicht mit anderen Worten, er hat die Sause gemacht, er mochte nicht mehr. Und dann Apostelgeschichte 15, Vers 37, das ist ja nach diesem großen Apostelkonzil, das sie in Jerusalem haben. Und da wollten die beiden, nämlich Barnabas und Paulus wieder in gut bewährter Tradition losziehen. Aber Barnabas wollte seinen Vetter Johannes Markus nämlich mitnehmen und Paulus aber hielt es für richtig, ihn nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war. Also Paulus hat gesagt, hey, der ist einmal abgehauen, der hat einmal gekniffen, den können wir hier nicht mehr gebrauchen. Was entstand daraus? Es entstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Richtige Krise, richtiger Streit, richtige Auseinandersetzung. Von Barnabas, der zurückgekehrt ist nach Zypern, lesen wir später nichts mehr. Von Paulus lesen wir ganz viel. War Barnabas verkehrt in dem, was er getan hat? Oder war es richtig, dem Johannes Markus eine zweite Chance zu geben? Ich persönlich glaube anhand von 2. Timotheus 4, Vers 11, dass auch Paulus später versöhnt war mit Johannes Markus. Über ihn schreibt er nämlich, der ist mir nützlich geworden. Also das muss wieder eine Versöhnung gegeben haben. Die Bibel berichtet nicht darüber. Aber was wir hier so ganz live sehen, und deswegen habe ich uns das heute Morgen vorgestellt, weil es auch eigentlich so in unsere Gemeindesituation reinspricht, ja? Da ist Entwicklung von Menschen da, da sind verwandtschaftliche Beziehungen da, da sind Potenziale da, da ist vielleicht auch mal ein bisschen Streit da. Und dann die Frage, wie gehen wir damit um? Wie entwickeln wir unser Charisma? Wie entwickeln wir unsere Berufung in so einem Rahmen? Was sind Faktoren, die dabei eine Rolle spielen? Ich wünsche uns, dass jeder in unserer Gemeinde hier Freiraum hat, sein Charisma zu entwickeln, darin zu wachsen, in das hineinzukommen, wozu Gott euch berufen hat. In der Gnade Gottes zu dienen. Und ich würde mich freuen, wenn wir in den Kleingruppen die Möglichkeit jetzt haben, darüber ein bisschen zu reden. Der Timo wird gleich nochmal die Folie ganz aufmachen, zum Schluss erst die erste Seite und dann die zweite Seite, aber erst nachdem ich gebetet habe, dann könnt ihr nochmal nach vorne kommen und euch das fotografieren, sodass ihr das dann auch für die Kleingruppen habt. Und wenn ihr über ein anderes Thema reden wollt, könnt ihr das auch in den Kleingruppen gerne tun. Sorry, ich habe jetzt die 10 Minuten länger gemacht, die wir am Anfang später angefangen haben, aber ich hoffe, das ist okay für euch. Ich würde gerne noch beten. Für mich, Herr, wird im Leben von Barnabas so viel an Ermutigung sichtbar, wie ein Mensch wachsen kann, wie er so in einem besonderen Auftrag unterwegs sein kann und dienen kann, dass jemand anders in eine größere Aufgabe hineinwächst. Und das ist so super, das bei Barnabas zu sehen, wie er Paulus gedient hat. Und ich danke dir, wo in unserer Gemeinde Menschen heranwachsen, geistlich, und wo geistliche Väter und Mütter da sind, die an sie glauben, dass die Berufung wächst, dass Charisma wächst. Danke, Herr, dafür. Und diese Gnade Gottes soll auf diesen ganz verschiedenen Ebenen bei uns sichtbar werden. Und ich bete besonders, dass die Charismen des Geistes ganz stark sichtbar werden. Deine Gnade, Herr, wie wir darin leben und dienen, und dass Einzelne unter uns da echte Fortschritte im Glauben machen, Schritte mit dir. Herr, ich bete aber auch, dass die natürlichen Gaben in unserer Gemeinde total entfaltet werden können, aber dass sie nicht zur Blockade für andere werden, sondern dass Freiräume da sind, dass jeder sich entwickeln kann und jeder seinen Platz hat. Herr, mich hat es gestern so berührt, mit jemand hier aus unserer Mitte zu sprechen, der gesagt hat, nö, ich habe meinen Platz nicht gefunden und eigentlich will ich ihn auch gar nicht finden. Aber Herr, ich bete, dass solche Dinge wirklich überwunden werden, solche Positionen aufgebrochen werden, auch nicht nur durch diese Freizeit, sondern darüber hinaus, weil du möchtest, dass deine Gemeinde als dein Leib dient. Danke, Herr, dafür. Danke, danke, danke. Und Herr, jetzt segne auch die Zeit der Kleingruppen. Amen.